herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tribüne S, dem royalen Unfug aus Saint-Gilles. Die neue Saison im belgischen Fußball ist gerade ein paar Wochen alt und bei Union ist schon wieder eine ganze Menge passiert. Den Supercup gewonnen, ein aus meiner Sicht Traumstart in der Liga, ein echtes Drama in der Champions League Qualifikation, Spannung in der Europa League Auslosung und natürlich eine ganze Menge Bewegung im Kader. Dazu interessiert uns natürlich so die Bewegung der Fanszene und umso mehr freue ich mich wieder, Justus von B-Union dabei zu haben. Wir schauen auf Saisonstart, sprechen über die neue Farbe Grün im Verein und natürlich wollen wir die Frage beantworten, wohin geht die Reise in der aktuellen Saison. Hallo Justus, ich freue mich, endlich dich mal wieder zu hören.
Hallo Danny, schön, liebe Zuhörer, dass ihr alle Zeit gefunden habt, uns zu hören und Spitzenreiter, olé, olé, während wir aufnehmen, führt Gent noch in 10 Minuten zu spielen, führt Gent 2-0 in Brügge gegen Zagler. Ah nee, das wird Zweiter.
Wir sind, genau, aber das Spiel ist ja noch, wir waren Spitzenreiter, so ist es. Als der Podcast begonnen hat, waren wir auf jeden Fall Spitzenreiter und das ist bei der Bewegung rund um den Kader schon etwas Besonderes. Aber vielleicht mal so ganz in den Start. Bist du mit dem Start von Union in der belgischen Liga oder grundsätzlich, vielleicht machen wir es größer, bist du mit dem Start in die Saison zufrieden?
Ich bin fußballtechnisch relativ einfach zufriedenzustellen, weil ich sehr genügend bin. Insofern ja. Ich wäre aber auch zufrieden, wenn ich etwas anspruchsvoller wäre, was das die Ergebnisse und das Spielerische anging. Ich denke, dass wir haben 2 Punkte verloren in der Liga, da kann man nicht meckern. Wir sind der Pokal war noch nicht, sind in der Europa League in der Gruppe. Das ist natürlich, wäre Anfang der Saison Champions League noch drin gewesen, aber Bodo Glimt ist halt die Mannschaft des Jahres, würde ich sagen, an der Stelle, in dieser Fallhöhe im europäischen Fußball. Und die waren ja auch in der Champions League Saison einfach 2 Schritte weiter als wir, würde ich sagen, in der letzten. Von daher ist es nicht optimal, aber damit kann ich leben. Und wir haben ja dann auch einen Titel geholt mit dem Supercup.
Das ist die perfekte Überleitung, aber ich muss trotzdem noch mal kurz eine andere Ausfahrt nehmen für diejenigen Hörerinnen, die vielleicht mal reinhören, um so ein bisschen zu wissen, was passiert so im belgischen Fußball. So ganz, wir haben 5 Spieltage in der Liga hinter uns. Wird es eine spannende Saison? Wird es interessant, die Liga zu verfolgen, die ja nun dieses Jahr keine Relegation hat? Oder wird es eine langweilige Saison? Was vermutest du?
Es sieht jetzt dadurch aus, als würde es nicht langweilig werden, was einfach daran liegt, dass die Mannschaft, die das Nonplusultra ist, mit Club Brügge nicht vorwegzieht vor den anderen, sondern es Mannschaften gibt, die mithalten können oder auch vor Club Brügge stehen zurzeit, weil Club hat halt ein Spiel verloren gegen Gent. Wie gesagt, Gent ist Spitzenreiter mit 2 Punkten mehr als wir. Wir haben halt 2 Punkte verloren, also haben einmal unentschieden gespielt. Und Charleroi hat auch alle Spiele gewonnen, bis auf das gestern gegen Union und steht halt dann auch mit 12 Punkten punktgleich mit Club Brügge auf dem 4. Platz. Es ist, glaube ich, unglaublich. Bis jetzt ist es unglaublich spannend. Das ist noch eine lange Saison. 5 Spieltage gespielt. Das heißt, es wird noch 29 Spieltage geben. So, da kann noch viel passieren. Und es kann natürlich sein, dass ein oder zwei Mannschaften sich weiter entfernen oder dass auch noch eine andere Mannschaft drankommt. Das Pacing, sagt man das auf Deutsch, der Rhythmus und wie die Liga sich entwickelt, ist natürlich jetzt anders. Dadurch, dass die Playoffs weg sind, die normale Ligaphase so ein bisschen entwertet haben und dafür aber dann Mai und Juli, das haben wir in der letzten Folge, glaube ich, auch besprochen, die natürlich sehr viel Spannung gebracht haben. Das, was auch schön ist, also das war, auch wenn man das grundsätzlich ablehnt, ziemlich cool, so viele spannende Spiele auf einmal zu haben. Also als so fast wie so ein amerikanischer Sport, weil die Playoffs auch spannender sind als die Ligaphase, wenn man so will, für die meisten Mannschaften zumindest, die sich qualifizieren. Ja, also insofern lohnt sich es vielleicht auch jetzt ein bisschen mehr, jetzt schon auf die Liga zu achten, wenn man das die letzten Jahre eher erst zu den Playoffs gemacht hat. Ja, so, und Union steht sehr gut da. Wir haben halt gegen Club Brügge noch nicht gespielt. Die beiden Spiele werden natürlich bedeutend sein. Wir haben auch gegen Gent noch nicht gespielt. Auch die beiden Spiele werden Stand jetzt sehr bedeutend sein. Und ja, was man vielleicht noch sagen kann, wenn man auf die Tabelle guckt, ist es Anderlecht auch mit 6 Punkten aus 4 Spielen, also spielen heute noch, keinen guten Start hatte für den eigenen Anspruch und auch für das finanzielle Gewicht, das dahinter steht. Ja, mehr lässt sich jetzt, glaube ich, noch nicht ablesen.
Na, ich würde dann bei der Spieltag Tabelle nochmal nachfragen, also die Hörerinnen und Hörer, kenne ja meine Stärke in der Aussprache der französischen Namen und Charleroi spielte da immer mal eine entscheidende Rolle. Wir haben im Pokal im letzten Jahr gegen sie gespielt. Die sind jetzt überraschend, waren Spitzenreiter bis vor den Spieltag. Klar, es sind 4 Spiele. Ist das überraschend oder habe ich da irgendwie ein Transferfenster, was gut gestaltet war, ignoriert? Oder ist diese Stärke, sagst du einfach, pass auf, also nach 4, 5 Spieltagen kannst du dazu überhaupt noch nichts sagen?
Ich finde es nicht überraschend, weil wir die letzten Spieltage, wo die Liga natürlich nicht ganz so hoch gewertet wurde, das immer mal hatten, dass eine Mannschaft da oben mitgedreht hat. Das war zum Beispiel Denver auch, als die aufgestiegen sind, waren die auch 4, 5 Spieltage so weit oben und sind jetzt abgestiegen letzte Saison, also vor 2 Saisons. So, also insofern, dass es auch in der Bundesliga gibt es das jetzt. Ich meine, Elversberg, dass die ungeschlagen am 2. Platz stehen, ist, hätte es auch keiner Geld drauf gewettet, denke ich. Aber das ist beim Fußball am Anfang von der Saison, glaube ich, so. Und da jetzt zu viel reinzulesen, da würde man sich, glaube ich, verheben. Deswegen würde ich uns da auch von abraten. Ich denke, Charleroi, die waren ja auch für Europa qualifiziert und haben dann aber die Qualifikation der Conference League nicht geschafft. Vor der letzten Saison, also einen Sommer her ist das. So, also die spielen schon immer auch eine ganz gute Rolle und haben sich langsam auf eine Position hervorgearbeitet, wo sie so zwischen 4 und 7 landen können im Ranking insgesamt. Je nachdem, ob die anderen Vereine, die vielleicht mehr Geld haben, mal eine Offseason haben, wie das Genk hatte letzte Saison, wie es Anderlecht gemessen an den Ansprüchen seit 10 Jahren hat oder 15 Jahren. So, und so kann man das sehen. Ich glaube nicht, dass du irgendeinen krasse Transfer verpasst hast. Mag mich aber auch irren, weil ich es nicht im Detail verfolgt habe und glaube einfach, dass die einfach ein gutes Händchen bewiesen haben und sich das dann aber nicht hat ablesen lassen, jetzt einfach so ein bisschen Puzzleteile ineinander greifen durch besseres Training und durch Spieler, die halt komplementärer sind, als sie das auf dem Papier vielleicht sein könnten oder sollten oder auf dem ersten Eindruck sind. So würde ich das festmachen. Das ist normaler Fußball-Liga-Alltag aus meiner Sicht.
Dann, weil du es gerade angesprochen hast, es gibt ja in der Union Fanszene einen kleinen Teil und die kenne ich auch ganz persönlich, die mögen ja den Schirker Feuerstein. Und wenn du Elversberg angesprochen hast, was ist das Gemeinschaftliche zwischen dem Erfolg des Schirker Feuersteins und dem SV Elversberg?
Da erwischst du mich jetzt auf dem falschen Fuße.
Beides sind durch Apotheker zum Erfolg geführt worden. Schirker Feuerstein hat einen Apotheker erarbeitet und der SV Elversberg, da ist natürlich maßgeblich ein Apotheker, der dann später ein Pharmaunternehmen gegründet hat. Also es gibt Parallelen zwischen dem Schirker Feuerstein und Elversberg, aber beide haben hier im Podcast nicht zu suchen. Das eine, weil sie nicht in die belgische Liga gehören, das andere natürlich aus Gesundheitsgründen, sonst müssten wir den Podcast nochmal schützen für 18-Jährige. Das wollen wir natürlich nicht, wir wollen uns um den Supercup kümmern. Und Belgien hat einen neuen Supercup-Gewinner und das ist aus unserer Sicht der richtige. Und es war ein spannendes Spiel, oder?
Es war ein sehr spannendes Spiel gegen die Verlängerung, meine ich. Ja, ne? Und schon wieder 7 Spiele, nee, 8 Spiele her, gegen die die Extrazeit.
Genau, mit Elfmeterschießen direkt dann. So, genau.
Ja, genau, ja. Stimmt. Also es hätte Verlängerung gegeben, wenn es nicht direkt zum Elfmeterschießen gekommen wäre. Es ist ein spannendes Spiel, 2 Mannschaften auf Augenhöhe. Was man da, das haben wir, glaube ich, in der letzten Folge auch schon gesagt, noch mehr hervorheben kann, ist, dass es natürlich sehr imposant ist, dass sowohl Union als auch Club Brügge in den letzten 3 Supercups einfach jeweils standen. Ich finde es gut, dass wir den 2-mal gewonnen haben. Ich hätte lieber aber einmal mehr die Meisterschaft oder einmal mehr den Pokal gewonnen als den Supercup. Das gehört dann da auch dazu, dass der nicht ganz so wichtig ist, wie in anderen Ländern das auch der Fall ist. Aber natürlich zu sehen zwischen einem richtigen Saisonspiel und einem Vorbereitungsspiel. Ich denke, dass es schon wichtiger ist als andere Vorbereitungsspiele, alleine weil der Gegner halt mehr Gift reinbringt. Aber es geht halt auch um den Titel und es ist halt, offiziell ist es kein Vorbereitungsspiel. Und da hat man gesehen, dass wir halt mit Club Brügge wieder mithalten können, stand damals. Andererseits ist halt das Transferfenster für Belgien ja jetzt auch erst am Freitag oder Donnerstag geschlossen worden. Was dann ja auch heißt, also sowohl bei uns als auch bei Club Brügge war der Kader halt auch noch nicht fertig und das ist halt sehr am Anfang von der langen Saison nach einer WM. Also man darf das jetzt auch nicht überbewerten. Man kann sich drüber freuen. Es haben sich, glaube ich, viele Leute drüber gefreut und gefeiert. Und vor dem nächsten Aufeinandertreffen gegen Club Brügge wird es sicher auch ein paar Frotzeleien darum geben. Für viel mehr hält es jetzt aber, glaube ich, auch nicht her.
Vielleicht ein paar Besonderheiten, zwei, die mir aufgefallen sind. Erstens, dass es gab ja Elfmeterschießen und im gegnerischen Tor, das hatte ich bisher gar nicht so wahrgenommen beim FC Brügge, ist Jan Sommer, der sicherlich dem einen oder anderen als Schweizer Fußballer, FC Zürich und so weiter bekannt ist. Und der letzte Elfmeter wurde durch unseren Neuzugang aus Südafrika verwandelt. Und der feierte das entsprechend und das ging dann, glaube ich, auch wieder in den sozialen Medien hoch und runter. Da scheint ja Südafrika gerade den Verein zu überrennen und das hat natürlich dann so in die ganze Geschichte perfekt gepasst. Und er hatte dann auch irgendwie so speziell getanzt. Also es war auf jeden Fall wirklich ein guter Spielablauf, dadurch, dass du auch erst zurücklagst, kamst im Prinzip, hast das Unentschieden, es müsste McAllister gewesen sein und dann im Elfmeterschießen. Also es war ein feiner Auftakt, fand ich. Und ich bin ja immer Mr. Skeptisch. Ich war mir sicher, weil wir ja auch im letzten Jahr beim FC Brügge doch recht heftig verloren hatten, dass man vielleicht gleich so anfängt. Das ist zum Glück nicht passiert und ich glaube, da waren auch alle sehr, sehr froh. Ja.
Gerade das mit dem, das hatte ich ein bisschen verdrängt, dass wir gegen Club Brügge so untergegangen sind in den Playoffs der letzten Saison. Das ist natürlich auch nochmal wirklich ein guter Aspekt. Es macht auf jeden Fall Vorfreude auf die Saison, gerade mit McAllister, von dem wir wissen, dass er jetzt bleibt, was damals ja auch noch nicht klar war. Mit Mofokeng, der natürlich gerade bei Social Media das Geschehen so ein bisschen übernimmt oder bestimmt. Aber also mir macht das als jemand, der viel Social Media gebraucht, auch Spaß, das zu sehen und mit den Leuten aus Südafrika uns auszutauschen. Was so ein bisschen die Verrücktheit, was das angeht, aussagt, kann man vielleicht hinzufügen, dass der Verein, der hat ellenlang nur in Europa, also nur in die EU-Tickets, Shirts und Fanartikel verschickt. Also nicht mal nach England, obwohl wir eigentlich ganz relativ viele britische Fans haben auch. Und nach Südafrika hat man es jetzt aber möglich gemacht, dass man im Webshop sich, glaube ich, auch nach Südafrika Päckchen schicken lassen kann. Was halt dann zeigt, was für einen Run das quasi ist, der von down zu uns kommt. Das macht mir Spaß, aber natürlich auch, weil Mofokeng gut spielt und gleichzeitig aber auch klar ist, dass er noch eine Entwicklung vor sich hat. Aber da kommen wir, glaube ich, später zu. Zu den anderen Spielen, wo er auch gespielt hat, ja.
Auf jeden Fall hervorragender Auftakt und das war dann, ich gehe direkt in die Liga ohne jetzt Europa, das machen wir dann separat zu behandeln. Aber natürlich wusste man nicht so, erstens war das Transferfenster noch nicht zu Ende und da passierte dann tatsächlich auch noch was. Und so war man etwas skeptisch, wie das nun überhaupt mit der Liga so läuft. Es gab zum Auftakt einen 5:1 Sieg, das war ein doch recht klares Statement. Dann gab es einen Unentschieden, da wusste man nicht so richtig, wie geht das nur weiter? Und dann stand schon das Derby gegen Anderlecht an. Und dort gab es einen 3:0 Sieg. Und ich glaube, das war doch dem Verein, ja, also ist halt immer bei so einem Derby völlig klar. Wir hatten das Spiel aber auch das letzte Mal besprochen. Da war das Thema, dass keine Gästefans eventuell zugelassen sind. Die waren zugelassen. Als Hintergrund war, dass es rund um das Pokalspiel so ein paar Schwierigkeiten gab. Ich glaube schon, dass man von einer grundsätzlich aufgeheizten Stimmung so grundsätzlich reden kann, zumindest wenn Anderlecht kommt. Es gab auch natürlich entsprechende Fahnen, dass man den Verein nicht so gut mögen kann. Aber ich glaube, mit 3:0 hat man letztendlich ein deutliches Ergebnis gesetzt. Hat dich das überrascht oder warst du so positiv gespannt, dass du sagst, das Derby geht für uns aus?
Ja, ich erwarte bei einem Derby immer, dass wir das allein durch die Einstellung und durch irgendwie mehr Einsatz gewinnen können, auch wenn wir schlechter sind. Das war schon 2018 der Fall, als wir noch als Zweitligist im Pokal auf Anderlecht gestoßen sind. Wir haben ja eine unglaublich gute Bilanz gegen Anderlecht. Ich glaube, zu Hause hat Anderlecht nicht einmal gewonnen. Wir sind ja dann pro Saison seit dem Aufstieg, also seit 2021, haben wir zweimal gegen Anderlecht gespielt, im Heimspiel, also viermal pro Saison mindestens. Und Anderlecht hat, glaube ich, einmal zu Hause gewonnen gegen uns und zweimal unentschieden gespielt bei uns. Und der Rest ist halt alles Siege für Union, also eine unglaubliche Bilanz an der Stelle. So insofern wäre man, glaube ich, nicht gut beraten, wenn man nicht auch bereit ist dafür, dass Union besser ist als Anderlecht in so einem Derby. Also kann sich natürlich irgendwann wandeln, wird sich sicher irgendwann wandeln. Aber bis es sich wandelt, würde ich eher von sowas ausgehen als von einem 0:0 oder einem 0:1 an der Stelle oder 0:2. Es ist Fußball, alles kann passieren, aber das ist bis jetzt, wenn man so ein bisschen sich guckt, woran es lag, dass Derbys gewonnen oder verloren wurden, aus jeweiliger Sicht, die letzten Jahre, also seit 2018, kann man sich das, glaube ich, so, so angucken. Insofern, andererseits ist es natürlich eine Positionsverordnung, weil die anderen beiden Spieler vorher gegen schwächere Gegner waren. Das meine ich jetzt nicht aus Disrespekt, aber Anderlecht ist dann doch besser in meiner Sicht als Sittewarem oder Westerlo. Und insofern war es eine Positionsbestimmung und die ist mit Bravour begangen worden. Vielleicht sogar ganz gut, dass man ein Derby in dem Moment hat, wo es so ein bisschen einen Dip gab. Gerade in den Medien auch, weil wir halt ein Spiel weniger hatten, weil wir gegen STVV das nachgeholt haben, damit die sich in einer Europa-Qualifikation für die Europa League, die sie auch geschafft haben, meine ich, besser ausruhen können. Oder spielen die Conference League?
Ich bin auf jeden Fall irgendeine europäische Liga, ne?
Genau, also spielen auch in der Gruppenphase, ich weiß gerade nicht in welcher. Und eigentlich wäre das Spiel vor dem Anderlecht-Spiel gewesen und es wurde halt dahin verlegt, aus den Gründen, um halt der belgischen Mannschaft dann einen Vorteil zu geben. Deswegen sah es nach den 4 Punkten halt schlechter aus, weil andere Mannschaften 9 hatten. Die hatten aber halt auch ein Spiel mehr vor dem Derby.
So grundsätzlich zum Derby, also glaube ich schon, man kann sagen, souverän. Wie hast du die Stimmung so wahrgenommen?
Stimmung war Derby, also nicht das beste Derby, das ich je hatte. Ich glaube, die habe ich dann eher, wenn man da auswärts in Anderlecht gewinnt. Das ist eine bessere Stimmung im Block. Das hat mehr Wucht. Aber das kennen Menschen, die auswärts fahren, ja sicher auch. So, wir können, ich weiß nicht, die Anderlecht-Fans, zumindest deren organisierte Fanszene wird halt giftiger. Das hat man ja auch beim Pokalspiel schon gemerkt, dass sie da waren. Das Timing war spannend. Wir haben die Podcast aufgenommen. Ich glaube, einen Tag später haben die dann die gewonnen und gesagt, ja, die dürfen doch kommen als Auswärtsfans. Dass die belgische Politik und Polizei an der Stelle super inkonsequent ist, ist ein Nachteil, dass sowas oft zugunsten von Fans geht, sehe ich als jemand, dem Fanrechte wichtig sind, eigentlich als Vorteil, aber es ist halt so ein bisschen komisch. Auf jeden Fall, dadurch, dass, also das Giftige wurde ihnen halt so ein bisschen gezogen als Zahn, dadurch, dass wir einfach besser gespielt haben und sie sich nicht groß beschweren konnten, dass sie 3-0 verloren haben. Und die Stimmung bei Union war halt, also ich meine, es war Sonne, es war ein Samstagmittag, geht kaum besser. Nee, war es ein Sonntag, ne? Moment.
Ich dachte Sonntag, ja.
Nee, es war Sonntag, ja, genau.
Aber es war, war trotzdem gute Zeit, war trotzdem gutes Wetter und das passte. Die Sehnsucht bei den Fernsehbildern war groß. So, danach ein 3-0 in St. Drüden, richtig?
Genau.
Ah, wunderbar. Richtig. So, und jetzt nehmen wir relativ kurz nach dem 5. Spiel auf und das war eben beim Spitzenreiter Schollauer ein knappes 2-3. Warst du vor Ort?
Nein, das sollte ein Geisterspiel werden, gegen das auch geklagt wurde. Wo aber erst quasi ein paar Tage vorher klar wurde, dass sowohl Heimfans fahren können und dann nochmal einen Tag später, dass Auswärtsfans auch fahren dürfen. Alles sehr kurzfristig und mein Samstag war nicht zum Fußball gucken, aber zum andere Sachen machen eigentlich schon so halb verplant und deswegen war das dann nicht mehr möglich. Was auch ganz gut gewesen ist, weil ich mir den Fuß so leicht verstaucht hatte und dann auch nicht hätte fahren können, dass wenn ich eine Karte gehabt hätte.
Aber es könnte für wie sagen wir mal, so ist ja gut, wenn es nur der Fuß ist, aber für diejenigen, die so ein bisschen mit dem Herz haben, aus den Fanreihen von Union, die sollten da auch nicht hinfahren. Das war schon recht aufregend, so was so den Ticker anging, oder?
Ich würde sagen, die stehen noch nicht zu Unrecht so weit oben. Schalo hat schon gezeigt, dass sie wirklich ein gutes Team haben diese Saison. Und zeigt halt auch nochmal, dass diese Motivation, die wir hatten gegen Anderlecht und ein stark ersatzgeschwächtes Zentren, dass diese Standortbestimmung, wo wir genau stehen, diese Saison noch nicht da ist. Ich sehe es nicht so wild, weil ich glaube, dass viele Spieler auch noch in der Entwicklung weiter nach oben gehen können. Und das ist dann so eine Beständigkeitsfrage von einigen Spielern. So, also hinten haben manche Sachen nicht so gut funktioniert wie in den anderen Spielen. Aber das ist nicht, weil die Spieler es nicht besser können, sondern weil es so eine Konzentrations-, Aufmerksamkeits-, Spannungsgeschichte ist, glaube ich eher. Was so ein bisschen überraschend ist natürlich, wenn man gegen den Spitzenreiter spielt, würde man sich wünschen, dass das ein bisschen besser funktioniert. Es ist ja aber gut ausgegangen und die letzte Saison haben wir selten den Bock nochmal so umgestoßen nach so einem Rückschlag, finde ich. Und dann so eine zweite Halbzeit nie, also selten so konzentriert gespielt nach so einer eher halbherzigen ersten Halbzeit, würde ich sagen. Oder auch von Fehlern geprägten vielleicht. So, also ja, man freut sich, man ärgert sich, man ist entsetzt, man freut sich wieder. Und freut sich dann sehr, weil das Führungstor zum 3-2 war auch wirklich sehr, sehr schön. Und Van de Perre spielt eigentlich jetzt gerade die besten Spiele hintereinander, die bis jetzt gespielt hat im Union-Trikot oder wahrscheinlich generell. Und er hat ja das 3-2 geschossen, also von daher konnte man sich an der Stelle auch sehr drüber freuen. Wirklich so stramm vom Rande des Meterraums oben links in den Winkel, keine Chance für irgendwen da ranzukommen. Viel besser geht's nicht. War es eine Ecke? Also es kam auf jeden Fall vom Eckpunkt rausgespielt. Ich meine, es war eine Ecke. Das zu dem Spiel und dem Tor an der Stelle. Wir können halt über die Spieler nochmal ein bisschen reden. Massiro Silla, den wir ja vor einem Dreivierteljahr geholt hatten, also zur Winterpause, der ja zum Beispiel in St. Truiden auch den Elfmeter, mit dem dann St. Truiden das Siegtor gespielt hat in den Playoffs der letzten Saison, was so ein bisschen der Anfang vom Ende von den Titelambitionen von Union waren. Der hat gegen St. Truiden wirklich das Spiel seines Lebens gemacht, würde ich sagen. War wirklich unglaublich stark. War jetzt gegen Charleroi, finde ich, nicht ganz so auffällig. Aber der ist auf jeden Fall jemanden, mit dem, zumindest solange Ross Sykes verletzt ist, hinten sehr viel steht und fällt. Kevin Allister spielt halt wunderbar. Es ist so gut, dass er geblieben ist. Obwohl das so ein bisschen im Raum stand, dass er vielleicht geht, wenn wir nicht Champions League spielen. Und das Gerücht ist so ein bisschen, dass keiner ihn wollte in den größeren Ligen. Was mich etwas überrascht, aber gut für Union. Und ich kaufe ihm halt ab, dass er gerne nochmal in einer Liga spielen würde, aber gleichzeitig halt auch sein Herz sehr für Union schlägt und der sich sehr reinhängt. Das spielt, glaube ich, auch zusammen. Das ist so ein bisschen das zu dem, was hinten passiert. Mittelfeld haben wir, genau. Gicvalussi spielt noch. Sehr schwierig auszusprechender Name. Über den haben wir ja schon geredet. Das ist auch eine Beständigkeit bei ihm, aber der ist halt auch sehr jung. Der wurde im Jahr 2004 geboren. So, jetzt fühle ich mich alt. Und das ist halt auch so, also der macht da schon Sachen, die nicht jeder in seinem Alter, nicht jeder gute Spieler in seinem Alter so hinkriegen würde. Im Mittelfeld habe ich jetzt keine andere Person, die mir so krass auffällt, dass sie zu sprechen will. Adem Sorgan vielleicht noch, den wir auch aus Charleroi geholt hatten damals. Spielt auch sehr gut. Genau, und Zinelli natürlich, der Schwede. Der macht auch zurzeit die Spiele seines Lebens, würde ich sagen, an der Stelle. Dann vorne kann man über Mofokeng reden, könnte man nochmal über Kevin Rodriguez reden. Raul Floric als Österreicher ist natürlich eigentlich ein Thema hier. Schwierige Saison, weil entweder er startet oder er kommt quasi nicht mal von der Bank. Sehr wechselhaftig von dem, wie gesehen wird vom Trainer anscheinend. Ich fand ihn jetzt auf dem Feld immer solide, aber ich nie so, dass er sich halt aufdrängt als die Person fürs nächste Spiel. Ich weiß nicht genau, woran das liegt und hoffe, dass ihm das psychisch nicht zu sehr, dass er da so on-off kommt. Und hätte ihn und uns gewünscht, dass die letzte Saison für ihn nochmal besser verläuft. Aber Union hat das auch geschafft, Menschen, bei denen es so hoch und runter geht, irgendwann so zu stabilisieren, dass sie wirklich gut waren. Puertas wäre da die erste, der mir in den Kopf kommt. Ja. Biondic spielt natürlich wunderbar, hat jetzt wirklich auch Beständigkeit und spielt gute Spiele und kommt auch gut mit Mofokeng zurecht, finde ich. Das macht mir Spaß, wenn die beiden zusammen da stehen. Und mit Guillaume Smith haben wir noch jemanden, der vorne auch Tore schießen kann und wo es Spaß macht, dem zuzugucken.
Das klingt wunderbar und das klingt ganz zuversichtlich und das können wir auch sein. Wie gesagt, wir sind Tabellenzweiter aktuell. Jetzt nach dem Ende des Spiels und an der Spitze steht Gent. Und dort spielt ja nur jemand, der lange Jahre für Union gespielt hat. Und offensichtlich tut er dem Verein gut. Wird Gent weiter dort oben mitspielen? Was sind so deine Erwartungen?
Fußball dauert 90 Minuten, 20 Meter laufenden Ball hinterher und am Ende gewinnt die Mannschaft mit Burgess. Finde ich jetzt schwer hervorzusagen. Ich finde, es gibt noch eine andere Legende, die von den Unionen war und die jetzt bei Gent spielt und auch einen Erfolg, also einen Teil an dem Erfolg hat, das ist Siebe von der Heide. Das war ein bisschen, glaube ich, vor deiner Zeit noch.
Ja.
Den man aber an der Stelle vielleicht nicht unerwähnt lassen sollte. Vor allem war er auch bei St. Pauli. Also es war manchen Hörenden vielleicht auch ein Begriff. Dass Gent jemand gefehlt hat wie Burgess, das kann man jetzt wahrscheinlich schon konsternieren, auf jeden Fall. Also was er Kabine ausmacht an Möglichkeiten, ist, finde ich, sehr beeindruckend da auch zu sehen.
Sie haben letztendlich Brügge besiegt, ne? Das muss man schon.
Ist für die auch Derby, muss man vielleicht auch dazu sagen mal. Also Brügge hat das Stadtderby gegen Cercle und dann so ein Regionsderby gegen Gent.
Also wird auf jeden Fall spannend und die Spiele gegen Union werden besondere Aufmerksamkeit bekommen, bin ich mir sicher, des gesamten belgischen Fußballs. Wer noch vielleicht etwas auffällig ist, aber auch da nach 5 Spieltagen, da kannst du natürlich sagen, Danny, pass mal auf, die Saison ist lang, Standard ist auf Platz 5, die ja wirklich große Schwierigkeiten hatten rund um ihren Investor etc. Das, man ist zumindest gut in die Saison gestartet. Vielleicht spielt man eben auch wieder eine gute Rolle und das ist ja, wäre ja dem Verein grundsätzlich zu wünschen. Oder siehst du das anders?
Das sehe ich nicht anders. Also wir haben ja die Freundschaft zum RFCL, dem zweiten Verein in Lüttich. Deswegen mein Standard so ein bisschen negativer gegenübersteht, als man das eigentlich vielleicht sein müsste. Aber an sich ist es fast jedem Verein, der halt sich aus den Fängen von einem Investor befreien kann und dann wieder aufsteht und das nicht mit einem Untergang irgendwie versieht, sehr zu wünschen. An der Stelle kurzer Ausflug nach Molenbeek. RWDM spielt ja in der dritten Liga, meine ich, und spielt da auch ganz okay. Und wird jetzt aber nochmal verklagt von Textor, also von dem Millionär, der sie irgendwie hatte. Ich habe mir jetzt nicht durchgelesen, warum. Aber da können wir vielleicht auch nochmal irgendwann eine
Sonderfolge machen.
Sonderfolge vielleicht nicht, vielleicht auch. Vielleicht können wir mal gucken, ob wir irgendwie ein interessantes Wort vor das Mikrofon kriegen. Aber da können wir auch nochmal drauf gucken beim nächsten Mal.
So machen wir das. Ganz kurz noch, wenn ich einmal bei der Liga bin und Gent, die Diskussion rund um TV-Vertrag und den belgischen Fußball war ja im letzten Jahr intensiv. Wie läuft das dieses Jahr? Gibt es da eigentlich Klarheit?
Es ging völlig unterm Radar. Ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt als passiver Nachrichten irgendwie Wahrnehmer. Und man hat sich irgendwie, ich glaube, letzte Saison schon so ansatzweise geeinigt und dann kurz nach dem Ende der letzten Saison auch für die nächste Saison, also für die jetzt kommende Saison, dass DAZN halt Geld bezahlt und weiterhin Sachen austrägt und sich für die Guckenden quasi nichts verändert. Was es jetzt finanziell ist, es wird ja dann weniger sein, was sie zahlen. Das ist die eine Sache und DAZN hat es vor allen Dingen geschafft, auch jetzt Geld reinzuholen, weil die anderen belgischen Medienunternehmen / Rundfunkorganisationen auch wieder Lizenzen gekauft haben, um halt zum Beispiel Zusammenfassungen früher ausstrahlen zu dürfen und so. Was das jetzt im Detail ist, ging so ein bisschen an mir vorbei, leider. Das tut mir leid, dass ich da jetzt nicht...
Wenn es einen großen Aufreger gegeben hätte, hättest du das schon mitbekommen. Für mich bleibt die Situation nur für die Hörerinnen und Hörer. Das ist außerordentlich schwierig, die Spiele zu sehen, weil eben auch DAZN Deutschland nur einen Teil der Spiele zeigt. Und das nächste ist dann gegen Antwerpen, dass man das wieder sehen kann. Das ist immer ein bisschen schwierig. So ist man wirklich auf Live-Ticker und Social-Media-Schnipsel angesehen. Das ist alles eine große Herausforderung, Fan von Union zu sein, aber eine lohnenswerte. Soweit die Liga. Platz 2, Spitzengruppe, man ist auf jeden Fall wieder mit dabei, was insbesondere bei den personellen Änderungen wirklich erstaunlich ist. In der Champions-League-Saison ist man leider nicht dabei. Man ist an Bodo Klimt gescheitert, Justus, du hast das schon gesagt. Aber so eine klare Geschichte war das nicht. Ganz im Gegenteil, das war richtig spannend und letztendlich auch wirklich ärgerlich, oder?
Da sind wir dann auch schon wieder in der Verlängerung quasi. Es war sehr ärgerlich, weil es so knapp war. Es war sehr ärgerlich, weil gerade im Hinspiel die Gegentore völlig dämlich waren. Also das sollte dir im Training passieren und dann kannst du im Training lernen, wie du das nicht machst. Da war die Saison noch sehr jung, glaube ich. Und Bodo Glimt ist ja mitten in der Saison. Die haben ja diese Winter- bis Ende des Jahres-Saison.
Es war ein 3:3 im Heimspiel.
Im Hinspiel war es ein 3:3, im Rückspiel war es ein 2:2 und dann ein Spiel in der Zusatzzeit, oder?
Ein Tor, genau so. Ja.
Das 3:3 war ja in Ostende ausgetragen. War eine sehr schöne Auswärtsfahrt. Wenn es nächstes Jahr wieder der Fall sein sollte und ihr Ende August oder Mitte August an einem Donnerstag oder einem Dienstag und Mittwoch, hoffe ich doch, die Zeit habt und Lust habt, an die belgische Nordseeküste zu fahren, dann kann ich das allen nur empfehlen. Das war wirklich super. Es wurden auch harzer Kaltgetränke getrunken, kann ich dazu sagen. Und ja, spielerisch, wie gesagt, die Gegentore dämlich, die Tore gut. Da vorne hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Hat es eigentlich auch gut funktioniert, bis halt auf diese Konzentrationsschwächen bei Standards, wo gerade das 3:3, das man sich sehr spät gefangen hatte, nicht hätte sein dürfen. Das macht dann den Unterschied zwischen Erfolg und Nicht-Erfolg. Und wahrscheinlich, man weiß natürlich nie, vielleicht wäre Bodo, wenn sie mit einer Niederlage noch das Heimspiel dann hätten, also das Rückspiel hätten spielen müssen, anders reingegangen und hätte es trotzdem geschafft. Aber wenn man sich gucken möchte, woran hat es gescheitert, ist das sicher einer der Schlüsselmomente in den beiden Aufeinanderfortsetzungen. Es waren ganz gut viele Freunde von mir in der Kälte in Bodo. Es war irgendwie nur 15 Grad. Also es ist auch wirklich auch im August ein Abenteuer.
Man war auch überrascht. Es waren jetzt nicht so viele und da hat man im Prinzip quasi jeden Einzelnen gesehen, der dort war. Aber sie waren alle mit dicker Kleidung. Bei uns war es recht warm und deswegen ist das so ein bisschen aufgefallen, ja.
Ja, das fand ich auch und habe ja dazu auch die Chats mitgekriegt von Freunden. Und ja, ich weiß nicht, ob man zu dem Rückspiel viel sagen kann. So, also gut mitgehalten, eine Zusatz, also die in die Verlängerung gegangen und dann da halt ein Tor dämlich kriegen, was dann aber vielleicht auch der Kälte und wenig, also so geschuldet ist. Das ist ärgerlich, weil natürlich die Champions League viel mehr Geld gewesen wäre und ist dann so ein, in Hannover wird das Wort verpönt, so ein Projekt, wie das bei Union da natürlich so ein bisschen steht und fällt davon, dass man, je öfter man in der Champions League ist, desto mehr, desto leichter wird alles andere, weil du halt mehr Geld hast als alle anderen, also bis auf Club Brügge in Belgien. Und dann kannst du zum Beispiel auch auf Sachen wie im Stadionneubau sagen, ja okay, dann zahlen wir halt mehr, wir haben ja das Geld. Was jetzt vielleicht ein bisschen weniger der Fall ist. Andererseits wird ja sehr vorsichtig geplant im Management, deswegen glaube ich jetzt nicht, dass es ein Riesenproblem ist. Und man kann sich ein bisschen ärgern, sowohl sportlich als auch finanziell, aber es ist halt so, wie es ist. Was natürlich die Möglichkeit jetzt da ist, ist, dass man es weiterkommen könnte mit der Erfahrung, die man hat und vielleicht auch mit der anderen Belastung, mit diesem anderen Belastungsschema, als das mit den Playoffs gewesen wäre. Es sind ja auch weniger Spiele zum Beispiel. Dass man in der Conference League, in der Europa League vielleicht wirklich, ja, es nochmal weiter schafft als ins Viertelfinale, wo wir ja gegen Fenerbahce rausgeflogen sind, gegen Leverkusen rausgeflogen sind. Das war wahrscheinlich Achtelfinale und nicht Viertelfinale. Aber insofern, mit ein bisschen Losglück ist da vielleicht sehr viel zu holen an der Stelle. Und wir haben es ja auch in der Champions League-Saison, das war ja unglaublich knapp, wie wir rausgeflogen sind letztes Jahr. Insofern, ich meine, das ist halt wie immer beim Fußball, man muss sich da nicht verrückt machen lassen und das Beste daraus machen und sich freuen auf schöne Auswärtsfahrten und coole andere Mannschaften, die kommen und hoffen, dass man viel Spaß daran hat, da Fußball zu sehen. Also mein Fazit, das ich nach der Qualifikation da setze. Es wäre natürlich cool, wenn die Mannschaft sich so weiterentwickelt, trotz sehr vielen Abgänge und vielen Neuzugänge, dass es irgendwann wir auch mal die Champions League Qualifikation schaffen, weil das ja jetzt auch in den, wir spielen jetzt das sechste Jahr in Europa, einmal waren wir in der Champions League, einmal waren wir in der Europa League direkt und die anderen Male sind wir, also zweimal waren wir in der Europa League direkt und dreimal sind wir halt in der Champions League Qualifikation gescheitert einfach. Und das passiert und gegen die Mannschaften, gegen die rausgeflogen sind, kann man auch immer rausfliegen. Gegen alle drei Male war es so ein bisschen unnötig, dass das passiert, über die Art und Weise, auch wenn ich sage, dass wir vorletzte Saison gegen Sparta Prag vielleicht, gegen Breslau, ja, das vielleicht, die waren am reifesten in dem Moment, jetzt gegen Glasgow in der ersten Saison oder jetzt gegen Bodo Glimt war es eigentlich viel mehr auf Messerschneide. So, aber da fehlt dann halt noch so der letzte Wille, den wir in Belgien eigentlich immer zeigen, sowohl im Pokal in der Regel, ein paar Ausnahmen gibt's, als auch in der Liga. Oder halt dann auch nicht beim Ende der letzten Saison.
Das Ergebnis war ja Champions League Qualifikation nicht geschnappt, aber knapp, also mit erhobenen Haupt. Bodo Glimt war eben nicht so. Dann gab es die Auslosung und man muss eben dann jetzt diese Gruppenphase überstehen. Diese Gruppenphase, ich weiß nicht, ob das im vergangenen Jahr schon so war, der Europa League, die Ligaphase wurde genauso ausgelöst wie die Champions League im letzten Jahr.
Ich glaube, das ist dasselbe letztes Jahr, wenn ich das richtig vor Augen habe.
Also dieses System, dass du eben sehr unterschiedliche Gegner hast und dadurch nicht auf dieselben, ja, also dass du vier unterschiedliche, also du hast Viktoria Pilsen, Real Sociedad, Hapoel, Peršiša, Celta Vika, Lech Posen, Olympique Lyon, Besiktas und Celtic Glasgow. Das schönste Los, das letzte, Celtic Glasgow zu Hause?
Ich hoffe, dass uns der Bürgermeister und die Polizei von Löwen da keinen Strich durch die Rechnung machen und kann mir vorstellen, dass das das schönste Heimspiel wird zumindest. Ich glaube, als Erlebnis sind die Auswärtsspiele immer besser. Also nicht immer jedes einzelne, aber im Schnitt, wenn ich jetzt wüsste, dass was ich auswärts machen kann, zurzeit sieht es aus, als würde es nur Besiktas, ist das nochmal kompakter und runder als Erlebnis da so hinzufahren. Aber andererseits, wer weiß, wie das ist, wenn so viele Celtic-Fans in Löwen sind und man da irgendwie mit denen zusammen trinkt, weil es ja wahrscheinlich doch sehr kompatibel sein ist, so von der Art, wie man Fußball erleben möchte und wie man auf die Fußball und die Gesellschaft guckt, dass sich das schon lohnen könnte.
Naja, und ich weiß nicht, auf Celtic Glasgow ist mir nicht so bekannt, dass man schon mal aufeinander getroffen ist.
Wir sind auf Also wir haben viele Celtic Glasgow Menschen getroffen, weil wir zweimal gegen Rangers gespielt haben in Glasgow.
Genau, und ich dachte halt, durch die Geschichte der Boys ist da auch irgendwie eine Nähe da letztendlich zu denen.
Jein, die Namensinspiration kommt daher. Aber da war Union so klein und unbedeutend, dass das bei Celtic, glaube ich, nicht groß
wahrgenommen wurde. Verstanden. So richtig begeistert klingst du nicht über die Gegner.
Ich ärgere mich, dass ich nicht so viel fahren kann, glaube ich. Das ist vielleicht eher das. Ich weiß nicht, ich glaube, Celtic können riesenfest werden, aber da ist dann halt, sind halt auch immer vorher dieses Spiel gegen der Sheva mit, wo wir gleich noch kommen, wo ich vielleicht eine andere Position habe. Ja, ich könnte einmal ausholen und sagen, dass wir ja mit dem Bürgermeister und der Polizei von Löwen schon einmal schlechte Erfahrungen hatten, als Union Berlin gegen Union spielen sollte. Das erste von den vier, also das zweite von den vier Aufeinandertreffen, das erste Heimspiel von den zwei Heimspielen, die wir gegen Union Berlin hatten in der Saison. Und Union hatte in Malmö, haben die Fans viel Pyro abgefeuert und hatten dann einen Bann für Auswärtsspielbesuche von der UEFA. Und dann haben halt viele Union-Fans, wie sie halt so sind, gesagt, ja, dann fahren wir halt trotzdem dahin und haben irgendwie trotzdem Spaß in Belgien und trinken schönes Bier und so. Und der Bürgermeister und die Polizei von Löwen sind völlig ausgetickt und haben gesagt, nein, das geht überhaupt nicht. Wir erlassen ein Zugangsverbot für Menschen, die mit Union Berlin Sachen irgendwie unterwegs sind für die Stadt rund um das Spiel. Und wir erlassen ein Zugangsverbot für Menschen mit deutschem Pass für das Spiel selber, was uns als internationale Fans vor Probleme gestellt hat, weil das nicht mitgedacht wurde und auch nicht mitkommuniziert wurde. Was der Fall war, die meisten Leute, die hier wohnen, die deutsch sind, haben halt einen belgischen, so eine Art Perso, halt als Ausländerkarte. Also EU-Bürger kriegen die hier auch in der Regel. Und also wenn man sich anmeldet, kriegt man die. Und mit der wurden wir reingelassen und zwei Leute hatten die nicht und kannten dann aber einen Parlamentsmitglied, sind trotzdem mit reingegangen. Ich kenne aber Deutsche, die dann einfach ein Ticket hatten und das nicht genutzt, das nicht wahrgenommen haben. So, also völlig krass. Gleichzeitig weiß ich, dass mindestens um die 50 Union Berlin-Fans trotzdem im Stadion waren. Also es hat halt nicht mal geklappt. Und natürlich hat es geklappt im Sinne von, dass keine große Union Berlin-Präsenz irgendwie auf den Märkten und so war. Und also die belgische Behörden können mit deutschen Fußballfans nicht umgehen. Das ist so mein. Die sind das nicht gewohnt, dass es alles entspannter ist, aber viel größere Massen sind im Vergleich zu Belgien und gehen davon aus, wenn es so viele Menschen sind, dann sind auf jeden Fall auch problematische Menschen dabei, was etlatisch natürlich irgendwo so stimmt, aber doch eine andere Qualität ist als die problematischen Menschen, mit denen man im Fußball in Belgien oft zu tun hat. So, also daraus entstehen dann so Sachen wie dieses verrückte Auswärtsbussystem, das Belgien hat, und daraus entstehen dann auch Sachen wie dieses Verbot. Die zweite Problematik ist an der Stelle, dass in Belgien der Nahostkonflikt politisch nochmal anders bewertet wird als in Deutschland. In Irland übrigens auch. Deswegen ist das so, das Ding aus meiner Sicht schwingt dann da oft eine gewisse Akzeptanz von Sachen mit, die man auch als antisemitisch sehen könnte von außen. Weil man halt Sachen aus Israel sehr stark ablehnt in Ablehnung von den Verbrechen, die im Namen Israels oder durch israelische Behörden und irgendwie Staatsorgane begangen werden und halt dieser Umgang mit etwas, das viele Leute als Genozid oder Völkermord bezeichnen würden. Dazu kommt dann dazu noch, dass der Bürgermeister von Löwen muslimischen Glaubens ist und einen klar arabischen Namen hat. So, und dann hat er hat gesagt, hier in der israelischen Mannschaft, auch wenn Be'er Sheva ja eigentlich links unpolitisch ist, sage ich mal, als Fangruppe, also anders als die, war das Hapoel Tel Aviv? Oder nee, es war ein Maccabi, ne? Also die meine Mannschaft, die in Amsterdam, wo die Fans ja auch provoziert haben, das soll nicht alles rechtfertigen, aber das war so ein bisschen der Funken, der da das Pulver dazu gebracht hat. Sowas würde ich bei Be'er Sheva nicht unbedingt erwarten, gleichzeitig ist aber halt die Toleranz von sowohl linkeren Fußballfanszenen in Belgien als auch generell linken Gesellschaftsstimmungen, also sowohl migrantische als auch zum Beispiel studentische, gegenüber irgendwelchen israelischen Sachen in Belgien einfach viel geringer. In der Konsequenz sagt halt der Bürgermeister von Löwen, Entschuldigung, habe jetzt viel geredet, dass das Spiel nicht in Löwen stattfinden darf. Der Bürgermeister von Sint-Truiden, der keine Wurzeln, also nicht Muslim ist und keine muslimischen Wurzeln hat, hat das auch gesagt für St. Truiden, wo wohl eine Anfrage war. Könnte sein, dass es in Ostende klappt. Aber es kann auch sein, dass wir das Heimspiel wie in Ungarn oder Rumänien oder so ausführen müssen. Ich fände es ganz charmant, das in Deutschland zu machen. Ich glaube nicht, dass bis auf verbale Sachen und irgendwie Spruchbänder viel zu befürchten ist an der Stelle von unseren Fans. So wie ich Hapoel Beersheba einschätze, ohne jetzt Experte zu sein an der Stelle, würde ich auch davon ausgehen, dass die jetzt nicht super krass politisch unbedingt auftreten müssten bei so einem Spiel. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das so möglich ist. Ich habe aber auch viele andere Leute in meinem Umfeld, die gerne würden, dass dieses Spiel gar nicht stattfindet. Es gibt entsprechende entsprechende Mitteilungen von verschiedenen Fangruppen, die vielleicht ein bisschen linker sind insgesamt, um Union rum, dass sie quasi das Spiel boykottieren würden, weil sie der Meinung sind, dass die UEFA Israel boykottieren sollte. Das ist auch letztendlich die Begründung von dem Bürgermeister von Löwen, der sagt nicht, wir können das nicht machen, weil wir die Sicherheit nicht gewährleisten können, sondern er sagt, ich akzeptiere keine Vertreter des Staates Israels in meiner Stadt. Er hat zum Beispiel auch bei einem anderen Sportveranstaltung eine Frisbee-Mannschaft ausgeladen, die aus Israel hätte kommen können. Super kompliziert. Ich will das jetzt gar nicht so sehr bewerten. Ich denke, dass meine Position trotzdem einigermaßen klar ist von dem, wie ich es gerade gesagt habe. Ist aber natürlich für den Club auch schwierig, einen Heimspielvorteil abzugeben oder halt woanders hin auszuweichen. Die UEFA sieht sowas nicht gerne, aber kann es halt auch nicht ändern. Ich wundere mich ein bisschen darüber, dass der Club das nicht vorher in den Vertrag, den sie mit dem OHL, also dem Verein, der das Stadion vermietet, und vielleicht auch der Stadt und den Organen der Stadt ausgehandelt hat, nicht schon irgendwie festgeschrieben hat, dass es jetzt so, die Suche jetzt losgeht zu einer Lösung, statt dass man da schon von vornherein weiß, wenn das kommt, dann müssen wir das so und so, da so und so mit umgehen. Da finde ich, hätte man besser sich darauf vorbereiten können. Aber vielleicht sehe ich das auch so aus Fansicht und jemand, der zu viel Zeit hat. Anders als Leute, die halt da geschäftlich unterwegs sind und nicht so viel Zeit haben. Habe ich das einigermaßen nachvollziehbar dargestellt und alles angerissen, was deiner Meinung nach an der Stelle anreißbar war
zu dem Spiel? Alles andere wäre dann ein politischer Podcast, wenn man das nochmal so inhaltlich ausdiskutieren will. Denn grundsätzlich bleibt die Diskussion speziell, aber vielleicht findet man dann eben in Deutschland ein Stadion. Ich hätte da schon ein paar vorzuschlagen. Schauen wir mal, was dann da führt, aber mal gucken.
Ich denke, die einzige Option, die da Sinn machen würde, wäre Aachen, weil von da käme man, wenn das Spiel früh stattfindet, zurück nach Brüssel. So, das also gibt noch andere Stadien, aber die haben dann keine Zugverbindung mehr, da müsste man das mit dem Bus machen. Alles machbar. Die Frage ist halt an der Stelle aber auch, jetzt, wo es ja nochmal aufgeladener ist, als wenn es einfach irgendwie normal in Löwen stattgefunden hätte, weil jetzt die politische Bewertung ja viel weitergehen, wie sinnvoll ist es überhaupt, das mit das vor Fans zu machen an der Stelle? Die halt auch, also wir haben halt auch Teile von unseren eher linksorganisierten Fans, das sind nicht alle, aber die gibt es, sind halt auch sehr stark auf der ähnlichen Linie wie der Bürgermeister von Löwen, würde ich da sagen an der Stelle. Und je mehr Aufladung da ist, kann es natürlich auch dann da irgendwelche Möglichkeiten geben, wie das dann zu einer Entladung kommt an der Stelle. Aber deswegen auch mit Celtic bin ich so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, weil das, also gut, es wird danach stattfinden, aber die Celtic-Fans sind ja auch auf der politischen Linie des Bürgermeisters von Löwen an der Stelle oder nochmal, weiß nicht, kann ich radikaler sagen an der Stelle, also nochmal extremer in ihrer Bewertung der gesamten Vorgänge und der Bewertung des Umgangs von Menschen, die man mit Israel in Verbindung bringen könnte.
Also unabhängig von dem ganz politischen Ausschließen, ich glaube, der Bürgermeister kann trotzdem seine Stadt neu renovieren, wenn Lech Posen da war und dann ist das, ja, also dann ist das ganze Politische weg und vielleicht konzentriert man sich da auf das Entscheidende. Wir haben auf jeden Fall 8 verschiedene Gegner und jeder hat so seine eigene Geschichte. Beginnen tut's auswärts bei Viktoria Pilsen. Auch eine spezielle Situation, weil es da Verbindungen nach Österreich gibt, würde aber alles zu weit führen. Auf jeden Fall sind es tolle Auswärtsspiele, tolle Heimspiele und wir hoffen, dass wir gut über diese Gruppenphase kommen, um vielleicht dann eben ein Stück weiter Union nach Europa zu tragen, so in der Aufmerksamkeit.
Ich könnte noch 3 Sachen hinzufügen. Das eine ist, ich glaube, Celta Vigo als Auswärtsfahrt wird wirklich grandios. weil man auch ähnlich drauf ist als Fanszene und es halt so ein bisschen klein und kompakt ist. Das wird gut. Lyon wird spannend, weil die halt eigentlich eine Freundschaft haben mit Anderlecht, aber Anderlecht spielt zeigt gleich auch, deswegen wird es hoffentlich nicht ganz so schlimm, wie es schlimm werden könnte. Ich glaube, Lech Posen, die werden aber nicht in die Stadt gelassen. Die haben dieses normale Buskombo, dass sie halt in Reisebussen aus Polen hinfahren müssen. Also natürlich müssen die Pausen erlauben bei so einer Strecke. Oder aber, dass sie halt in Reisebussen, wenn sie fliegen, irgendwo anders sich außerhalb von Löwen sich sammeln müssen und dann von dem Parkplatz dahin gefahren werden. Ähnlich wie das ja auch Eintracht Frankfurt auswärts hatte gegen uns im Anderlechtstadion. Ja, und ich freue mich persönlich halt auf Beşiktaş, weil wir da jetzt eine Bar haben als Fanclub, wo wir spielen ja jetzt das vierte Mal in Istanbul und haben ja auch, also wir sind ja sehr international und haben auch türkische, also Fans türkischer Herkunft. Und einer von denen hat eine Bar aufgetan für das Spiel gegen Galatasaray, wo unsere Fans, also aus dem Fanclub der Union, vor und nach dem Spiel waren. Und vor allem nach dem Spiel ist es ein bisschen boykottiert. Und jetzt nach der Losung hat er sich sofort gemeldet, der Bar-Owner, und hat gesagt, ey, voll cool, dass ihr da wart. Hier, wenn es euch interessiert, ich habe jetzt auch ein Hotel übernommen, das in der Nähe von dieser Bar ist. Und dadurch haben wir halt quasi einen HQ in Istanbul während des Spiels. Und man weiß in Istanbul natürlich nie, wie schlimm die Auflagen der Polizei werden. Aber eigentlich kamen wir bis jetzt mit allen Istanbul-Fangruppen, die uns irgendwie entgegengekommen sind, ganz gut klar. Und deswegen wird das, glaube ich, ein Highlight wirklich in dieser Saison. Unerwarteterweise.
Ja, am 21. Januar, das klingt doch ganz hervorragend. Gut, so viel zum Europäischen. Lass uns so langsam den Deckel drauf machen. Ich glaube, das letzte Mal kam dann so ein Thema so ein bisschen überraschend rein. Das ist das Thema Fanszene. Du hast zumindest informiert, was dort so passiert. Ich glaube, das hat sich so ein bisschen verfestigt, weiterentwickelt. Wie nimmst du so die Stimmung wahr? Wie ist die Struktur? Kommt man damit zurecht? Oder gibt es auch Dinge, die dir Sorgen machen?
Zunächst einmal muss ich mir Sorgen machen, weil ich den Namen der neuen Fangruppe falsch ausgesprochen habe. Das ist die Senne Crew, also CZC, sieht man jetzt auch öfter in den Auswärtsspielen. Sie haben ein Kontingent gekriegt, was eigentlich Union wollte, keine neuen Großfanvereine mehr haben. Also die sollten sich dann lieber den anderen anschließen und dass man das so ein bisschen untereinander klärt. Man hat es in dem Fall aber gemacht und nach anfänglichen Streitigkeiten von den Ultras, aus denen sie sich so ein bisschen abgespalten haben, scheint es jetzt die letzten Spiele zumindest relativ ruhig geblieben zu sein, von dem, was ich gehört habe. Bis auf das Heimspiel gegen Sylte Wareham, wo es nach dem Spiel wohl rund um die Kneipe, die jetzt Senneku, also am Stadion Senneku zugewiesen werden könnte und sollte, wohl auch physische Auseinandersetzungen gegeben hat. Von wem die wirklich ausgehen, kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe gehört, dass das auch besuchende Fans nochmal mit dabei waren. Also es gibt ja ein paar andere Ultragruppen, die mit den Boys befreundet sind, aus Lens zum Beispiel oder auch aus Lüttich, also vom FC Lüttich und von Zeitler Brügge. Und es könnte natürlich sein, dass es so ein bisschen, dass es da das Ultrawesen ein bisschen anders gelebt wird und irgendwie dadurch diese Gewalt gekommen ist. Hoffe halt, dass es nicht zu sehr zur Union überschwappt. Scheint aber jetzt danach sich so ein bisschen runtergebracht zu haben. Und ich glaube, was halt auch passiert ist, ist, dass die Boys gemerkt haben, dass die Senne-Crew letztendlich ganz gut ankommt bei allen und sie mit so einem starken Ablehnen davon nicht so gut ankommen bei allen anderen. Und du kannst halt nicht eine Kurve führen wollen. Den Führungsanspruch müssen die Boys ja haben als die Person, also als die Gruppe, die irgendwie den Capo stellt und alles. Und die Fanszene organisiert letztendlich. Wenn dich da alle ablehnen und du musst da ein bisschen diplomatischer auftreten. Und ich hoffe, dass sie daraus lernen und dass das besser läuft. Viele der Befürchtungen, die ich damals hatte in der letzten Folge, sind also noch nicht aufgetreten, bis halt auf dieses vereinzelte eine Gewaltvorkommnis, was aber noch nicht so einzuordnen ist, dass das jetzt das neue Normal bei Union ist. So, wir hatten dann dahin drauf kommt auch zum Beispiel Eltern mit Kindern, die gerne zur Union gehen, weil es bei Union halt ein bisschen sicherer ist als bei den meisten anderen Stadien, haben halt echt starke Bedenken geäußert über diese neue Entwicklung, was ich nachvollziehen kann. Gleichzeitig ist diese Tribüne doch so groß, dass man da, glaube ich, um seine Kinder jetzt keine Angst haben muss. Ich fand es ein bisschen übertrieben an der Stelle, aber gleichzeitig muss man das ernst nehmen und es ist unabhängig davon, ob man jetzt Angst haben muss, dass seine Kinder irgendwie was abkriegen, ja auch einfach feststellen, dass es ja nicht nur darum geht, sondern auch darum, wie angenehm die Stimmung ist letztendlich. und das ergibt sich daraus, wie man mit solchen Situationen umgeht. Es steht nicht auf Messerschneide, es muss sich halt zurechtruckeln und ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung es genau geht und wie viel Friktion es dabei geben wird. Sowohl die Auswärtsspiele als auch die Heimspiele bis jetzt, bis halt auf das eine Vorkommnis oder davon ab, waren aber so, dass man sich anscheinend zusammenrauft und weiterhin gemeinsam für den Verein supportet. Was ja auch Teil von Fußball sein sollte, dass man gewisse Differenzen zusammen verarbeitet und dann trotzdem gemeinsam an einem Strang zieht.
Ja, okay. Gibt es eine offizielle Zenner-Crew-Fahne? Die habe ich noch nicht gesehen.
Ja, die haben sowohl einen Doppelhalter als auch eine Zaunfahne. Aber die Zaunfahne ist kleiner als die von B-Union. Also bei Charleroi, wenn du, es gibt ja ein Foto, glaube ich, wo die Spieler vor dem Zaun posieren, links von der B-Union-Fahne direkt daneben, wenn ich mich recht entsinne.
Dann schauen wir mal, wie beim letzten Mal, wie sich das entsprechend weiterentwickelt. Aber vielleicht etabliert sich es einfach und dann wäre es ja gut, wenn solche Sachen, wie dort passiert sind, demnächst ausbleiben. Ich muss unbedingt noch mit dir auf jeden Fall in dieser Episode reden über das Ausweichtrikot in der Farbe Grün mit blauen Kragen. Es gibt dann auch eine Jacke dazu, eine Trainingsjacke. Also ich war keine Ahnung, ich bin groß geworden mit Grün und Blau ist Kaspers Frau, das passt überhaupt nicht. So tatsächlich bin ich völlig überrascht. Ich finde, es hat was, es ist völlig unerwartet. Wo kommt das Grün her? Warum diese Farbe? Natürlich die Frage, warum nicht Orange? Nein, also wo kommt das her? Und was sagen die Fans zu diesem Trikot? Ich habe relativ viele damit so immer mal gesehen. Also das sowohl bei den Zuschauern, wenn die Kamera durch war, als auch so bei Fans auf Social Media, dass das, ich habe so das Gefühl, es kommt ganz gut an. Irre ich da, oder?
Nein, das würde ich auch so unterschreiben. Ich kann dir nicht sagen, wo jetzt die Idee genau herkam. Die offizielle Verlautbarung ist, man hat sich inspirieren lassen von dem Grün des Parc des Dents, in dem das Stadion ja so eingebettet ist. Das finde ich da jetzt nochmal gekünstelter als bei dem Grün-Trikot von 96, wo man sagt, das war jetzt die Idee der Almeida. Also zumindest 96 haben wir es ja bei allen drei Saisons, allen drei Trikoten dieses Saison-Trikotsatzes so gemacht, dass man sich inspiriert hat lassen von Sachen aus der Stadt Hannover. Jetzt bei dem Trikot geht es halt nur um das dritte. Ich finde die Farbe, es ist ja nicht nur grün und blau, sondern auch gelb mit drin. Das sieht eigentlich ganz gut aus und kann deswegen auch nachvollziehen, dass viele Leute sich das kaufen. Es ist nach wie vor halt dieser Dreher drin, dass halt Orange draufsteht, aber nicht nirgendwo vorkommt. Und gerade an der Stelle hätte man es vielleicht machen können. Es gibt dann noch die Idee, dass es viele Leute an irische und oder südafrikanische Rugby-Trikots erinnert. Oder auch Fußballtrikots. Der Shirt-Hersteller ist ja irisch und wir haben halt anscheinend jetzt viele potenzielle Neufans aus Südafrika. Kann mir nicht vorstellen, dass man das so geplant hat, also das Zweite vor allen Dingen nicht. Aber es ist sicher ein Effekt, den man so gerne mitnimmt an der Stelle. Und ich meine, Grün und Gelb gibt's ja im Fußball auch bei Brasilien zum Beispiel. Bei Südafrika glaube ich auch, aber okay, mag ich mich jetzt irren. Und ist dann ja nicht ganz so ungewöhnlich. Gibt, glaube ich, auch ein paar niederländische Clubs, die das haben. Ob das jetzt die neue dritte Farbe von Union wird, vermag ich nicht zu sagen. Ich denke eher nicht. Aber ich meine, manche Traditionen werden halt auch aus sowas geboren, was so neu ist. Und was man ja auch dazu sagen kann, es gibt in Belgien ja einfach in der ersten Liga jetzt vier Mannschaften, die dieselben Farben haben wie Union. Also Union, Westerlo, Zulte-Waregem und Beveren haben alle blau und gelb oder gelb und blau. Und ziemlich 50-50 auch verteilt über den gesamten Kit. Und sich so ein bisschen absetzen zu können an der Stelle ist vielleicht auch nicht verkehrt. Es kommt sehr gut an, weil es erstaunlich gut aussieht. Ich finde blau und grün, ich habe das mal benutzt als Farbe für einen, als ich so Warhammer-Figuren bemalt habe. Und es kann, wenn man noch eine dritte Komplementärfarbe hat, die nochmal andersrum bekommt, kann das auch ganz gut passen. Also ich finde als alleine nicht ganz so gut, aber weil Seattle das glaube ich auch hat. Im Fußball, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ja, wir sind kein Podcast für Farbenlehre, liebe Hörenden, ihr kriegt das hoffentlich mit. Aber man kann sich das angucken und wem es gefällt, der sollte sich dann auch holen können, finde ich. Und was es mir natürlich erlaubt, ist, dass ich das Trikot, ein anderes Trikot, das nicht schwarz ist, anziehen kann, wenn ich mal zu Hause bin in der deutschen Heimat. Insofern bin ich bei sowas immer ganz gut dabei. Die Frage ist natürlich, warum nicht Orange? Zum einen natürlich, weil man nicht möchte, dass der Sponsor so viel übernimmt. Also erinnere mich daran, als Tui mal ein blaues Trikot haben wollte in Hannover. Gut, blau ist ja nochmal anders besetzt da, aber kam das nicht so gut an. Und wie gesagt, wir haben darüber gesprochen, Orange ist im Fußball in Benelux halt sehr klar mit dem Nationalteam der Niederlande verbunden.
Genau, ich glaube, da gibt es im ganzen Umfeld von USG gibt es, glaube ich, nur eine Person, die sich das vorstellen kann. Also das muss man auch so sagen. Und
ich kenne noch ein paar Niederländer, die das sich
auch. Okay, aber so passt das schon mit dem Grün. Und ich glaube, damit haben wir ja einen guten Einblick in den Saisonauftakt gegeben. Und die spannende Phase, die jetzt bevorsteht, wir haben eben eine Saison, da geht es in jedem Spiel um 3 echte Punkte und das wird wirklich spannend. Und da ist es gut, so einen Start zu haben. Ich war davon nicht ausgegangen, weil eben der Kader schon einen enormen Aderlass hinter sich hat. Wir haben jetzt noch ein Heimspiel am kommenden Wochenende. Ich spreche es natürlich falsch aus, aber Deutsch würde man lesen Lommel. In Wahrheit heißt es. Also dort geht es gegen den Aufsteiger und da ist die Favoritensituation zumindest klar, dass solche Sachen manchmal nicht so ganz einfach sind, ist die andere Wahrheit. Schönes Spiel Samstagabend und dann steht tatsächlich am Donnerstag das Auswärtsspiel in Pilsen an und der Samstag dann eben in Antwerpen wieder. Also das ist dann eben so eine englische Woche mit der Europa League und da wird man sehen, haben aber letztendlich die entscheidenden Spitzenteams wie Brügge alle, Gent ja auch, wenn ich das richtig im Blick habe und ja, dadurch gibt es ja keine ungleiche Situation. Es wird eine Herausforderung, aber es wird auf jeden Fall eine spannende Saison und wir haben den ersten Titel, Union ist Supercup-Sieger und ich glaube, damit können wir den Deckel drauf machen, oder?
Ich habe noch einen Termin, den man noch dazu sagen könnte und zwar ist ja ein Wochenende, wo nicht Liga gespielt wird in den oberen Ligen, weil die Nationalteams spielen, eine Länderspielpause, genau, das ist das Wort. Und um die Länderspielpause am ersten Wochenende im Oktober soll das Swanse Derby stattfinden, also RWDM gegen Union oder Union gegen RWDM, die U23 halt. Dass, wenn man da in Brüssel ist, könnte sich das auch lohnen. Auch vor allem auch für Hopper, um nochmal ein Stadion mitzunehmen, das man vielleicht nicht so oft sieht. Gleichzeitig kann ich überhaupt nicht einschätzen, wie das mit Sicherheit und Fangruppen und so werden wird. Also auch spannend. Da werden wir ja dann auch drüber reden können.
Das erste Oktoberwochenende ist das allererste. Ne? Ich glaube, das ist 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit. Und ich glaube, das ist das Länderspielwochenende.
Ja.
Da werden wir einen Blick drauf behalten. Justus, ich sage dir ganz herzlichen Dank für deine Informationen direkt aus Brüssel, den Hörerinnen und Hörern. Hört wieder rein. Und wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich ein Like, Teilen und ein Abonnieren. In diesem Sinne, Alle Union.
Alle Union. Danke, lieber Daniel.